Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürk und ich beschäftige mich heute mit Standortvorteilen für Groß und Klein. Dazu spreche ich zum einen mit Philipp Mann, dem Gründer von Taylorwein und der Agentur Philipp, der mit seinem Unternehmen aus Hamburg zurück in seine Heimat zog. Außerdem spreche ich mit Dr. Markus Tannhuber, Technikvorstand der Einhell AG, die international erfolgreich und nach wie vor fest im Landkreis verankert ist. Wir starten direkt mit dem Gespräch mit Philipp Mann.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Lieber Philipp, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, damit wir ein wenig sprechen können über den Standort, über euer Unternehmen, über die Frage, warum ihr eigentlich genau hier seid. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir sitzen hier in deiner Agentur, der Agentur Philipp. Gleichzeitig sitzt hier auch euer Startup Taylorwine. Magst du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was ihr eigentlich alles macht?
Gerne. In 2019 gab es so ein bisschen die Herausforderung für mich. Ich war damals noch in der Gastronomie leitend tätig für 90 Mitarbeitende, dass die Schulungsthematik immer sehr kompliziert war. Das heißt, Weinschulungen oder generell Menschen zu schulen, Dinge richtig zu machen, ist einfach teilweise herausfordernd. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir spielerisch Schulungen anders darstellen könnten? Erstmal nur für uns als Gruppe, also wie man es bei einem Fahrschulbogen vielleicht kennt. Man beantwortet zu bestimmten Bildern Fragen und sieht direkt im Anschluss, das war richtig, das war falsch. Also spielerisches Lernen. Das Ganze habe ich damals auch intern bei uns gepitcht. Das hat totalen Anklang gefunden. Und das Ganze habe ich auch im Endeffekt der IHK gepitcht, die das auch total gut fanden und meinten, hey, mach doch mal eine Art Proof of Concept daraus. Gesagt, getan. In 2020 war es aber dann etwas schwierig, sage ich mal, mit Förderungen und Geschichten und allem. Corona hat natürlich alle getroffen. Und dann haben wir diese Lösung, die heute als Taylorwine bekannt ist, aus der eigentlichen Schulungslösung umgedreht und eine Endverbraucherlösung draus gemacht. Das heißt, die gleichen Fragen, mehr oder weniger, die wir im Wein dem oder der Servicekraft gestellt hätten, haben wir dann Kundinnen und Kunden gestellt. Das vor allem erstmal bei Edeka. Und daraus ist Taylorwine entstanden und irgendwie auch gewachsen. Das heißt, Taylorwine ist eigentlich in 60 Sekunden den passenden Wein finden. Du beantwortest ein paar Fragen, die nichts mit Wein zu tun haben. Wir ermitteln per KI dein Geschmacksprofil und sagen dir dann, welcher Wein zu dir passt. Und mit der Zeit sind natürlich weitere Dinge hinzugekommen, wie beispielsweise das Wine Language Model, das wir entwickelt haben, auch als Partner der Deutschen Telekom, bei dem wir eben dir Fragen zu Weinen beantworten können. Zum Beispiel, wieso ist der Moselriesling besonders säureintensiv oder welcher Wein passt eigentlich gut zum Schnitzel? Und das ist Taylorwine. Und in dieser Firma, während wir alle gearbeitet haben, kam immer wieder bei Kundinnen und Kunden die Nachfrage eben, hey, für Wein ist das super, aber wir machen gar keinen Wein, wir machen Schuhe. Geht das nicht auch für Schuhe? Oder wir machen irgendwie Gewürze, Parfums, was auch immer. Und wir haben immer gesagt, nein, wir konzentrieren uns auf den Kernbereich Taylorwine, weil ich bin schon Verfechter davon, eine Sache richtig gut zu machen. Ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus. Wir konzentrieren uns dann immer sehr fokussiert auf ein großes Thema, was wir im Detail komplett durchdringen wollen. Und ja, irgendwann war es aber soweit. Wir sind mit Wein an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt richtig, richtig gut mit guten und großen Kunden, ob bekannte Fachhändler wie Ludwig von Kapf oder eben große Retailer wie Lidl beispielsweise, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir tatsächlich die Zeit und auch die Muße dafür, uns anderen Themen zu widmen. Und daraus ist dann so die Agentur entstanden, dass wir die Dienstleistungen klar trennen können. Das eine ist ein Softwareprodukt, Softwarefirma und das andere ist im Endeffekt ein Dienstleister, eine Agentur, die für verschiedene Zwecke diese Chatbots baut, die Product Finder baut, die sich um das Thema künstliche Intelligenz widmet, aber mit klarer Abgrenzung in beiden Firmen für ihre Tätigkeitsbereiche.
Jetzt habe ich gehört, du warst ja davor auch nicht nur hier in der Ecke unterwegs und hast dann die aktive, bewusste Entscheidung getroffen, dein Unternehmen hier anzusiedeln. Hast es sogar geschafft, Mitarbeiter aus Hamburg hier mit herzunehmen und dafür zu begeistern, dass sie jetzt hier leben und arbeiten möchten. Wieso denn die Entscheidung für Den Landkreis Dingolfing-Landau.
Also ich muss natürlich dazu sagen, ich bin hier geboren. Also ich bin gebürtiger Dingolfinger, war aber gar nicht so lange per se hier, sondern immer irgendwie unterwegs, ob im Ausland oder in Spanien oder in München oder in Hamburg. Und habe aber immer gewusst, dass ich, solange es geht, probieren muss, die richtigen Leute für die richtigen Vorhaben zu finden. Und ich glaube, wenn man eine Firma gründet und startet, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dann geht man davon aus, die richtig guten Leute findet man nur in der Stadt. So, da muss ja das bessere Personal in Anführungsstrichen sein, die besseren Fachkräfte, weil da sind die tollen Unis und die Leute leben da gerne. Und zum Teil mag das vielleicht auch stimmen für bestimmte Branchen. Aber mit dieser Stadt kommen natürlich viele andere Dinge dazu, ob das generell viel Lärm ist, ob das generell Stress ist bei der Wohnungssuche, ob es Dinge wie Parkplätze sind. Es ist einfach alles eher angespannt, sage ich mal. Und das Schöne bei unserer Arbeit, bei Softwareentwicklung und alledem ist, dass es egal, wo wir sitzen, immer sehr gute Arbeit ist und wir sehr gute Arbeit abliefern können. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, was ist jetzt der nächste Schritt? Wächst man quasi in Hamburg und sorgt dafür, dass man ein viel zu teures Büro mietet, dann die Leute im Endeffekt quasi dazu zwingen muss, dass sie ins Büro kommen, weil sonst rentiert sich das Büro wieder nicht. Wenn du keins hast, kannst du aber wieder nicht die Professionals attracten, die Young Professionals, die du brauchst für solche Firmen. Und dann war die Intuition und natürlich auch so ein bisschen das Coming-Home-Feeling, man muss doch, und Mann, mein Nachname ist Mann, deswegen beziehe ich mich jetzt erstmal mit ein, man muss es doch schaffen, in einer hyperregionalen Situation, also in einem Anführungsstrichen kleinen Landkreis oder Ort, sich anzusiedeln, trotzdem attraktiv zu bleiben für die Leute, die man schon hat, weil man einfach Rahmenbedingungen für alle schafft, dass sie dabei bleiben können und gleichzeitig aber auch neue Kunden gewinnen kann, die spannend sind, die Mittelständler dieser Welt und eben auch attraktiv wird für neue Menschen, die jetzt mit dem Studium fertig sind, die sich jetzt bewerben, jetzt gucken, wo es hingeht, dass man sagt, wir haben das durch, das Ding in der Stadt, wir verstehen, wie das funktioniert, wir verstehen, wie das Geschäft dort funktioniert, aber die bewusste Entscheidung zu sagen, wenn wir 12 Stunden hier am Tag, und das tun wir halt, arbeiten, dann komme ich nach Hause und gucke ich halt gerne ins Grüne, ehrlicherweise. Und das, dieser Ausgleich, dass ich morgens an einem Feld meine Laufrunde irgendwie habe, wo Mais wächst und ich niemanden sehe, und danach aber irgendwie vormittags mit Hamburg telefoniere, am Nachmittag mit irgendwie im Asien telefoniere. Das, glaube ich, diese Kombination aus beiden macht es halt so besonders und so schön. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die mitgekommen sind, glaube ich, musst du es als Arbeitgeber oder ich sag mal als Company schaffen, Rahmenbedingungen, wie vorher gesagt, zu schaffen eben, dass die sagen, du bist nicht nur eine Firma für mich, sondern du gibst mir irgendwie Inhalt auch in dem, was ich mache. Ich kann mich ausleben und unsere Leute sind ja maßgeblich, ich sag mal, zwischen 25 und 40. Bedeutet, die wollen auch noch was sehen, die wollen was erleben. Und unterm Strich dann als allerletztes, glaube ich, bin ich auch jetzt kein schlechter Verkäufer. Das heißt, ich habe denen natürlich schon auch gesagt, toller Standort hier, tolle Infrastruktur in der Stadt, viele Kontakte, das Beste aus beiden Welten. Philipp zum Beispiel, unser CTO, ist leidenschaftlicher Wakeboarder, da habe ich natürlich den Wake Lake nochmal gezogen, die Karte. Also man muss natürlich sich so ein bisschen das suchen, ohne dass man die Leute in irgendwas reinquatscht. Philipp als Beispiel war zweimal mit hierbei und in Dingolfing und hat gesagt, ja, why not, klar, ist doch eine coole Stadt. Wir haben tolle Weinlokale, wir haben Restaurants, wir haben irgendwie sportliche Aktivitäten und die Lebenserhaltungskosten machen halt deutlich mehr Sinn. Und unterm Strich dann, glaube ich, für die meisten war es so, nicht alle, kann ich auch dazu sagen, dass sie gesagt haben, wieso nicht? Macht doch irgendwie Spaß.
Jetzt haben wir schon viel über die Lebensqualität gesprochen. Gibt es denn sonst auch noch Standortvorteile, wo du sagen würdest, hier macht's absolut Sinn?
Ich glaube, das sind drei Dinge noch zusätzlich. Das eine ist die Infrastruktur. Das heißt, wenn es jetzt ein Termin ist, beispielsweise für, nehmen wir mal nur ein einfaches Beispiel, Internet zu bekommen von einer Firma wie der Telekom beispielsweise, ist die Terminvergabe für so ein neues Büro, was man baut oder anmietet, wie auch immer, deutlich länger. Das heißt, infrastrukturelle Probleme und Termine zu bekommen, geht natürlich deutlich schneller. Das zweite ist auf alle Fälle auch alles, was das betrifft, den Kontakt mit den Menschen. Das heißt, egal ob eine Firma hier, und das haben wir wirklich, wir sind jetzt seit 2 Monaten hier, in den ersten 2 Monaten schon gemerkt, egal ob 5 oder 500 Mitarbeiter, die Leute und die Menschen, die Geschäftsführer, die Geschäftsführerinnen hier, sind total aufgeschlossen, einem Termine zu geben und einfach mal erstmal zu quatschen. Während du natürlich in der Großstadt, ich sag mal, 5, 6, 7 E-Mails brauchst, 2 Telefonate, 3 Videocalls, bis du mal bei einem Kaffee zusammensitzt. Und am Ende, das, was es ausmacht in unserem Job, ist dieser menschliche Kontakt, wenn wir Digitalprodukte bauen, weil wir die Menschen gut verstehen müssen. Und ehrlicherweise bei einem Videocall jemanden so gut zu verstehen, die Firma kennenzulernen, wie wenn ich mit den Personen durch ihre Hallen gehe oder durch die Firma gehe, ist quasi unmöglich. Das heißt, der zweite Punkt ist definitiv dieses, klar, komm vorbei, wir gucken uns das Firma an, du lernst das kennen, weil eine andere Art Aufgeschlossenheit, glaube ich, da ist. Und der dritte Punkt ist natürlich noch der familiäre Kontakt. Ich glaube schon, dass man das nicht unterschätzen darf, wie ich jetzt, wenn man eine tolle Partnerin hat, die einem da Rückhalt gibt und auch die Familie, wenn halt alles drumherum eh schon immer 120% geben und ich in Anführungsstrichen Stress ist, positiver Stress, aber trotzdem ja viel Stress, dass wenn du dann im Gegenzug dazu von Dingolfing aus in 1,5 Stunden in den Bergen bist irgendwie und wandern gehen kannst und da ein bisschen den Kopf frei bekommen, das hast du halt so in wenigen Großstädten, in München klar auch, aber hast halt bei allem, wie gesagt, auch wieder das 3,5-fache an Kosten in Summe. Und deswegen sind es, glaube ich, die 3 Punkte. Also die Infrastruktur, die persönlichen Kontakte und die Familie. Ich glaube, die 3 Dinge machen dann sowas schon auch besonders hier.
Wie steht es denn generell auch um die Förderung und Unterstützung von jungen Unternehmen wie euch, auch von Seiten der Politik vielleicht?
Also bisher sind wir total begeistert davon, wie sehr hier doch, und das ist jetzt so ein Ding, das hätten wir nicht erwartet, weil man kennt das dann auf Pitch-Events in Hamburg, Berlin irgendwo, dass es immer um Startup geht und Infrastruktur. Aber hier, ab dem ersten Tag, sind wir in alle relevanten Themen irgendwie involviert worden. Es war immer ein offenes Ohr da. Ich weiß immer ganz genau, ob es eine tolle Wirtschaftsförderung in Dingolfing ist, ob es ein Gründerzentrum ist in Landshut. Es gibt hier Menschen, die tatsächlich wollen, dass Menschen gründen. Und die dich dabei auch unterstützen und dir auch Fragen beantworten und dir so ein bisschen auch, ich sag mal, die Menschen nochmal hier eher erklären, wie Leute sind und auf was man achten kann. Die Art von Infrastruktur ist wirklich für mich jetzt hier einzigartig, kannte ich so vorher nicht, kann ich jedem Gründer, jeder Gründerin empfehlen. Und ich glaube zusätzlich auch, das betrifft uns jetzt weniger, ich weiß aber, dass es das gibt, gibt es unzählige Förderprogramme, wie man tatsächlich auch an Kapital kommen kann, wenn man eine Firma neu startet. Und das ist eben auch was, während du dich vermutlich hier mit, ich sag mal, 10 anderen Startups behaupten darfst, um eine Förderung zu bekommen in einer bestimmten Höhe, sind es in Hamburg halt 300. Und das ist weder besser noch schlechter, sondern ich glaube, jeder, der gründet und mal in die Situation kommt, Kapital zu brauchen und nicht extern raisen kann, also keinen Kapitalfluss von Investoren mit aufnehmen möchte, der ist auf Förderungen angewiesen. Und da macht Bayern, glaube ich, generell schon einen sehr guten Job als Gründerland und auch die Möglichkeiten drumherum, ob es irgendwelche Contests sind, ob es Förderungen sind, außerhalb der normalen bayerischen Förderungen. Das ist, glaube ich, schon sehr einzigartig. Es gibt Stiftungen und alles Mögliche hier, wo man wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, mal einen Tag feststellt, ich kann ja gründen, ich habe ja Rückhalt. Ich habe Rückhalt auf der Seite der monetären Seite, so ganz am Anfang. Dann habe ich Rückhalt infrastrukturell in meinem Landkreis, wie wir jetzt in Dingolfing-Landau bei Menschen wie der Wirtschaftsförderung beispielsweise. Und dann sind auch alle anderen aber offen, einfach zu hören, klar, du hast eine Idee, wieso nicht? Und das ist dann schon ja lobenswert hier. Haben wir so in Hamburg ehrlicherweise nicht erlebt, sondern das ist natürlich auch aufgrund der Größe einfach ein, ich sage jetzt mal, sehr bürokratischer Prozess bei allem. Egal, ob das eine Förderung ist, egal, ob das ein Termin ist, es ist immer sehr bürokratisch. Und das kann, wenn du schnell Dinge umsetzen möchtest, das macht ja so ein bisschen, glaube ich, ein Startup aus, schnell Dinge umzusetzen und eben nicht bürokratisch lange zu warten, ausprobieren, Trial and Error, dann ist das natürlich in der ländlichen Region, glaube ich, schöner, als zu hören, ja, in 12 Wochen haben Sie einen Termin und dann gucken wir, ob wir die Gründerförderung für Sie durchbekommen. Dann kommen 22 Anträge und dann haben Sie ein Formular falsch ausgefüllt und müssen nochmal von vorn anfangen. Das habe ich bis hierher noch nicht erlebt.
Wie reagieren denn Kunden, die nicht hier in der Region sitzen, darauf, dass ihr hier seid, die vielleicht erwarten würden, dass ihr in Hamburg sitzt oder in München, Berlin, wie auch immer?
Ja, es gibt 2 Arten von Kunden, also 2 Arten von Reaktionen von Kunden. Die eine Reaktion war ganz klar so, habt ihr verkauft? Also musstet ihr irgendwo hinziehen jetzt, weil ihr die Firma verkauft habt? Da war ganz klar nein. Und die zweite Reaktion war tatsächlich die Rückfrage, wie klappt denn das bei euch? Weil wir haben jetzt nicht nur Konzernkunden logischerweise, sondern auch andere, ich sag mal, Digitalunternehmen, Mittelgröße, 50 bis 150 Mitarbeitende. Und die sagen natürlich auch, klappt das tatsächlich? Also die holen sich dann eher, ich sag mal, Feedback ein und wollen verstehen, aber welche Probleme habt ihr bisher erfahren, dass ihr uns davon abraten würdet? Und die ersteren Konzern, alles größer, habt ihr verkauft, denen sagen wir natürlich, nein, haben wir nicht, werden wir auch nicht. Aber es war eine bewusste, vor allem auch familiäre Entscheidung, dann ist das Thema da sowieso durch, weil das jeder verstehen kann. Wenn wir dann zusätzlich noch sagen, dass ich von meinem Arbeitsplatz auf BMW schaue als Firma, dann verstehen die das auch. Ah, okay, da kommt BMW her, verstanden. Das ist immer ein ganz guter Indikator, Dingolfing einzuordnen, rein wo es liegt. Und wie gesagt, in Agenturen oder Digitalunternehmen und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, ist immer die Frage, wenn man sich ja auch austauscht, ja, gab's Probleme. Wie überwacht ihr die jetzt? Ich höre ganz oft, wie überwachst du jetzt die Mitarbeiter, wenn sie nicht im Büro sitzen? Man sieht zum Beispiel, jetzt sitzt gerade nur Philipp hier im Büro. Das könnte man sagen, ja, und die anderen Entwickler und anderen Menschen, die für euch arbeiten. Wir haben ein System, dass wir sagen, du hast, das kommt aus der Softwareentwicklung, im Endeffekt wie eine Art Ticketsystem. Das heißt, alle deine Aufgaben, die du hast, egal in welcher Position du bei uns arbeitest, sind in Tickets unterteilt. Und diese Tickets musst du in einem bestimmten Zeitraum erledigen. Das ist auch nicht so getimt, dass du es nicht schaffen kannst oder so, sondern einfach ganz normal strukturiert. Der Unterschied ist aber, wenn du es in 30 Stunden schaffst, ist es mir egal, was du die restlichen 10 Stunden in der Woche machst, sondern wir überlegen uns dann nicht, wir bezahlen die Leute ja eh, die sollen den Job machen, sondern wir wissen sehr genau, durch gute Planung würde ich behaupten, wann muss was fertig sein und wie kriegen wir es fertig? Dann muss niemand Druck machen, sondern sie machen sich selber Druck über diese Tickets. Und das ist dann der Austausch, wo ich sage, wenn Firmen jetzt Angst haben und sehen, ihr seid ja jetzt in Niederbayern, wie klappt denn das jetzt, wenn ihr noch Entwickler in Hannover sitzen habt? Ja, kein Problem. Ist alles nur eine Frage der Struktur und wie man sich als Firma aufstellt. Und das klappt alles. Und bisher, alle, die es mitbekommen haben, fanden es irgendwie gut und auf alle Fälle interessant. Und es entsteht immer ein gutes Gespräch daraus, zu sagen, von der Schanze in Hamburg, der Hochburg für Startups, auch irgendwie Kreativleute hin nach Niederbayern, Dingolfing, klappt genauso.
Wie siehst du denn die Zukunft für junge Unternehmen und für Startups hier in der Region? Gibt es da Dinge, die du vielleicht verbessern wollen würdest, wo du dir wünschen würdest, da gibt es vielleicht noch mehr Aktivität? Oder wie könnte man auch noch mehr Unternehmen wie euch, noch mehr Startups, noch mehr junge Unternehmen hier in die Region locken?
Ich glaube, dass der Landkreis hier jetzt, ich kann nur das sagen, weil wir sind seit 2 Monaten hier, mehr Insights habe ich jetzt nicht über den Rest Bayerns, aber der Landkreis hier schon sehr viel dafür tut. Also wenn ich mir alleine angucke, die Wettbewerbe, die es gibt mit Fokus auch Seiten der Politik, da wirklich drauf zu gucken oder auch die großen Konzerne, die hier sagen, wir führen Hackathons ein, wir schauen, dass wir irgendwie attraktiv bleiben, auch für solche Geschichten, dann sind das schon mal die absolut richtigen Wege. Eine Sache, die man bestimmt überall sich wünschen würde als Firma wie wir, wäre einfach so ein bisschen ein vereinfachtes Verfahren, eine Firma zu gründen, ein vereinfachtes Verfahren, ich sag mal, die kompletten rechtlichen Bedingungen zu schaffen. Also wenn du jetzt hier eine normale GmbH gründen möchtest, brauchst du natürlich erstmal Stammkapital, du brauchst einen Notar, dann musst du dir einen Steuerberater suchen, dann musst du hoffen, dass deine Steuernummer rechtzeitig kommt, dass du Rechnungen schreiben kannst. Also die Infrastruktur, glaube ich, sollte schon nochmal, wenn man jetzt gestern in der Presse gelesen hat, es soll Steuererleichterungen für Fachkräfte geben aus dem Ausland, hat das bestimmt irgendwo in gewissen Teilen vielleicht seine Berechtigung. Aber die Überlegung wäre erstmal, wie schaffe ich für alle, die aus Deutschland in Deutschland gründen wollen, einfach Rahmenbedingungen, die attraktiv sind. Gerade ist es nicht so attraktiv. Philipp beispielsweise bei Taylorwine, das kann man ganz offen sagen, erhält Mitarbeiteranteile, weil wir natürlich incentivieren wollen, dass Leistung sich lohnt. Nur so funktioniert gute Arbeit. Und allein diese Mitarbeiteranteile, also VSOPs oder ESOPs genannt, die in Deutschland regulatorisch so hinzubekommen, dass steuerrechtlich nicht das Finanzamt irgendwann anruft, war für uns bestimmt ein 10, 12, 13.000 Euro Kostenblock mit Rechtsberatung, mit Verträgen aufsetzen, mit Absicherung. Und da würde ich halt sagen, wir können ja nicht jetzt ernsthaft drüber diskutieren, wie viele Leute wir aus dem Ausland brauchen, um Fachstellen zu füllen und was machen wir attraktiv für die, während ich, seitdem wir das gemacht haben, die erste Gründung in 2019 bestimmt 6-7 Mal gelesen haben, es gibt eine Erleichterung im Mitarbeiter-Share-Programm, es wird was geben und alle sind dran. Nichts ist bisher wirklich passiert. Und das wäre dann eher so, glaube ich, wahrscheinlich generell auf politischer Ebene so. Irgendwann hat ja mal vor, ich sag mal, 60, 65, 70 Jahren Unternehmer, eine Unternehmerin sich gedacht, sie gründet hier eine Firma und hat daraus irgendwann im besten Fall ein größeres Unternehmen mit Arbeitsplätzen geschaffen, die auch im Endeffekt als heutiger Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind. Wenn wir es nicht schaffen, Menschen wie uns Rahmenbedingungen bereitzustellen, dass Gründen Spaß macht, dass man nicht direkt das Gefühl hat, bei jedem Brief, den man bekommt viele Briefe, wenn man gründet, man hat irgendwas falsch gemacht und man muss immer Angst haben vom Finanzamt, man muss immer Angst haben, dass irgendwas vergessen wurde. Wenn man das jetzt nicht schafft, dann wird natürlich noch mehr eine Abwanderung von guten jungen Menschen stattfinden ins europäische oder internationale Ausland. Da muss man ehrlicherweise sagen, Rahmenbedingungen vereinfachen für Gründungen wichtig und richtig. Und der Landkreis Dingolfing-Landau, glaube ich, macht schon viel mit Wettbewerben. Ich habe auch jetzt gerade gesehen, beispielsweise der Landkreis Mühldorf oder in Mühldorf gibt es jetzt auch Wettbewerbe für Startup-Pitches und so. Also ich glaube, da passiert schon richtig viel. Ich glaube, das ist ein total guter Weg. Aber solange die Rahmenbedingungen oben nicht gut sind, selbst wenn du so einen Contest gewinnst und dann auf dich die Aufträge zurollen, allein beim Thema künstliche Intelligenz, kommen wieder neue Rahmenbedingungen und wieder rechtliche regulatorische Hinweise, die du einhalten musst. Also ich glaube, das wäre gut, wenn wir eher top-down ganz oben erstmal anfangen und überlegen, wie attraktiv ist Gründen von 1 bis 10. Und wenn wir feststellen, oh, das ist ja unter einer 5, was es wahrscheinlich gerade ist, wie können wir es auf eine 7 bekommen oder auf eine 7,5 oder 8?
Absolut. Ich denke, das ist ein guter Appell auch an die Politiker und Politikerinnen, die uns hier vielleicht zuhören. Ich danke dir sehr für deine Zeit und dass wir so ein bisschen mehr über eure Arbeit lernen durften und warum ihr eigentlich hier seid.
Vielen lieben Dank.
Und nach diesen Einblicken gehen wir direkt rüber in das Gespräch mit Dr. Markus Tannhuber.
Lieber Herr Dr. Markus Tannhuber, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Einheld zu sprechen, aber auch über den Landkreis und wie sich dieser denn präsentiert und darstellt für besonders auch große Unternehmen wie in Ihrem Fall. Herzlich willkommen.
Herr Wirk, ich grüße Sie. Sehr gerne. Können wir gerne machen, uns ein bisschen über Einhell und unsere Erfahrungen hier berichten.
Jetzt ist Einhell ja eine durchaus bekannte Marke und bekanntes Unternehmen. Für diejenigen, die uns zuhören, die damit aber doch noch nicht so richtig was anfangen können, können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was Einhell eigentlich macht und auch vielleicht so ein bisschen die Rahmendaten, wie groß ist das Unternehmen und wie groß ist es insbesondere auch am Standort?
Ja, das kann ich machen. Also Einhell ist erstmal ein Werkzeugmaschinenhersteller für elektrische Werkzeuge in der Werkstatt und für elektrische Gartenwerkzeuge rund um das Haus und den Garten produzieren wir also alles, was das Herz begehrt. Und vorwiegend elektrische und akkubetriebene Geräte. Bekannt ist sicherlich jetzt die PowerExchange-Plattform, die eine Batterieplattform darstellt, bei der man mit den Batterien, die man zu Hause hat, alle Geräte bedienen kann, betreiben kann, einsetzen kann und nicht immer für jedes einzelne Gerät eine einzelne Batterie braucht. Und mit diesem Plattformkonzept sind wir seit circa 10 Jahren jetzt sehr erfolgreich unterwegs und hoffen auch auf weiterhin gute Erfolge in diesem Themenkontext. Die Größe des Unternehmens ist ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz. Und hier in Landau an der Isar haben wir unseren Stammsitz sozusagen. Jetzt sind wir ungefähr 650 bis 700 Mitarbeiter. Und haben noch einen weiteren ganz großen Sitz in Shanghai, China und weitere ca. 40 Gesellschaften im In- und Ausland, im Wesentlichen im Ausland, rund um den Globus oder rund um den Globus, ja.
Wenn wir gerade mal bei dem Standort in Landau an der Isar bleiben wollen, was genau passiert denn an diesem Standort? Was machen Sie in Landau an der Isar?
In Landau an der Isar haben wir die Konzernzentrale, das heißt, hier sind alle zentralen Konzernfunktionen rund um den kaufmännischen Teil angesiedelt, auch das Marketing, Thema Marketing, Themen der Projektentwicklung und des Engineerings sind hier angesiedelt, schwere Themen auch des Services, also die großen Service-Themen, die wir zentral managen möchten, sind hier angesiedelt. Service wird natürlich auch dezentral in den Landesgesellschaften gemacht. Aber das sind also, sind so große Blöcke, die wir von Lande heraus betreuen.
Was macht denn den Standort Niederbayern und besonders Landau an der Isar für ein Unternehmen wie Ihres besonders attraktiv?
Was macht den Standort besonders attraktiv? Wir haben die Situation, dass wir natürlich hier in diesen Standort hineingeboren sind, weil das ist ja, sind unsere familiären Wurzeln, die uns hier zu, oder die meinen Vater hier zur Ansiedlung bewogen haben. Aber man kann sagen, dass Niederbayern schon geprägt ist durch eine Arbeitnehmerschaft, die sehr solide ist, die nicht sehr sprunghaft ist, sondern die sehr zum Unternehmen steht, die durchaus direkt ist, offen ist, die fleißig ist. Also ich glaube, die Arbeitnehmerschaft spielt eine ganz große Rolle und die ist hier in Niederbayern, würde ich mal sagen, gut geprägt für ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist also sicherlich der Fall. Es gibt ja auch eine lange Tradition der Unternehmer, wenn auch jetzt nicht industriellen Unternehmer, aber es ist ja eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region und Landwirte sind ja alles Unternehmer und wissen auch, wie unternehmerisch und wie Unternehmen ticken und wie Unternehmen agieren müssen, um erfolgreich zu sein.
Jetzt gibt es ja durchaus auch einige andere große Unternehmen, die im Landkreis sitzen, die vielleicht auch eine ähnliche Arbeitnehmerschaft wie ihre ansprechen, also wo sie quasi einen gewissen Konkurrenzkampf um gute Arbeitnehmer vielleicht haben. Wie schaffen Sie es denn in diesem, ich sag mal, ja, Konkurrenzkampf, wenn man ihn so nennen möchte, zu bestehen und die passenden Talente für sich zu gewinnen?
Also ich glaube, dass jedes Unternehmen hier bei uns im Landkreis so ein bisschen ein eigenes Set anspricht. Natürlich gibt es da und dort auch Arbeitnehmer, die mal von uns zu anderen wechseln. Aber jedes dieser Unternehmen hat so seine eigene Charakteristik und auch seine eigenen Arbeitswelten. Und es gibt ja auch noch sehr viel größere Unternehmen hier im Landkreis, die sicherlich auch gute Arbeitgeber sind. Aber ich glaube, dass wir dadurch bestehen, dass wir sehr interessante Aufgaben auch zu bieten haben, die sehr vollumfänglich sind. Also in einem Unternehmen unserer Größenordnung ist man eher dann doch wiederum ein bisschen ein größeres Zahnrad und kann vielleicht mehr bewirken und hat aber auch natürlich weniger Netz und doppelten Boden, wie das jetzt halt vielleicht in noch größeren Unternehmen der Fall ist. Und für die kleinen Unternehmer gilt es natürlich noch mehr und so ist es eigentlich für jedes Unternehmen ein bisschen charakteristisch, was die denn tatsächlich so unternehmen und wie sie auch die Arbeitnehmer ansprechen.
Jetzt sind Sie in Ihrer Rolle ja auch besonders mit den Technologiethemen, mit den Innovationsthemen beschäftigt. Würden Sie denn sagen, dass der Standort da vielleicht auch eine gewisse Herausforderung darstellt vielleicht, weil man vielleicht eine größere Distanz zu großen Metropolen hat, in denen vielleicht mehr passiert? Also jetzt reines Vorurteil von mir, aber wie sehen Sie das?
Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es ist im technischen Kontext, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, wie das jetzt in anderen Kontexten ist. Also wenn man jetzt in Richtung Marketing und Social Media und was weiß ich, was alles geht, also Berufe, die auch nach speziellen sozialen Kontext streben oder suchen, da ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber tatsächlich ist es so, dass man nicht alle Qualifikationen natürlich leicht hier in Niederbayern findet. Ein großer Schritt vorwärts war aus unserer Sicht das Etablieren der beiden niederbayerischen Hochschulstandorte in Deckendorf und in Landshut, die uns doch mittlerweile ganz ordentliche, sagen wir mal, Ingenieure und Mitarbeiter mit guter Qualifikation liefern. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt aus politischer Perspektive, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn Sie mal so ein bisschen in die Historie des Unternehmens zurückdenken, Sie haben vorhin auch schon die internationalen Standorte angesprochen. Wie ist denn das Unternehmen aus dem Standort heraus hin zu einer ja international tätigen Marke, zu einem international tätigen Unternehmen geworden?
Ich glaube, dass da sehr viel der Schritt Richtung Börse mit beigetragen hat. Als wir nämlich ein börsennotiertes Unternehmen geworden sind, war der Aufsichtsrat verpflichtend. Und als Aufsichtsratsvorsitzenden hatten wir damals den Herrn Reinhold Würz, der unternehmerisch schon eine ganze Nasenlänge weit voraus war. Und wir haben durch ihn getrieben sehr früh gelernt, dass es notwendig ist, sich international aufzustellen und international zu wachsen. Und als man das dann begonnen hat und auch dann ein Stück erfolgreich begonnen hat, war es also so, dass das dann ja auch etwas aus sich heraus getragen und getrieben wurde. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Selbstläufer geworden ist, aber es war schon so, dass man erkannte, dass es einfach eine Notwendigkeit ist, sich nicht nur auf einen Markt zu konzentrieren.
Viele große Unternehmen in großen Städten arbeiten ja auch sehr eng mit jungen, dynamischen, innovativen Startups zusammen, gerade auch im Technologiebereich. Wie steht es denn da bei Ihnen auch um die Zusammenarbeit mit Startups, wenn es um vielleicht Innovation geht, wenn es um bestimmte Technologien geht? Und finden Sie solche auch im Landkreis?
Im Landkreis direkt haben wir jetzt noch nicht mit Startups zusammengearbeitet, aber in der unmittelbaren Nähe, also im Landshuter Raum zum Beispiel, da haben wir schon mit Startups zusammengearbeitet. Wobei ich jetzt mal sagen möchte, das ist ganz gut und das liefert auch mal ganz gute Ideen, aber es ist schon so, dass man eigentlich aus sich selbst herausgetrieben Technologie machen muss, ansonsten funktioniert das nicht. Da ist es mir wichtiger und profitieren wir mehr von diversen Lehrstuhlansiedlungen, die wir zum Beispiel in Deckendorf auch vorangetrieben haben oder in Blattling insbesondere. In Blattling gibt es zum Beispiel einen Elektrochemie-Lehrstuhl, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und der für uns also ein Kernelement auch für Forschung und Innovation ist.
Welche Rolle spielt denn für Sie gerade am Standort auch die lokale Infrastruktur und die Anbindung, also angefangen mit der Verkehrsanbindung über die Logistik hin zur digitalen Infrastruktur?
Die logistische Lage ist für uns wirklich sehr, sehr gut. Also der Landkreis Dingolfing-Landau liegt geografisch recht gut in Deutschland. Und der Landkreis profitiert auch von einer besonderen Situation. Es ist so, dass wir hier und vor allem auch im Chemiedreieck eine stark produzierende Industrie haben, was dazu führt, dass sogenanntes Equipment, nämlich die Container, die logistisch unterwegs sind für den internationalen Transportverkehr, quasi verbraucht werden. Also man braucht hier sehr, sehr viele Container in Niederbayern. Und das kommt uns jetzt insbesondere zugute, weil wir durchaus recht viele Container nach Niederbayern führen. Und damit braucht uns die hier produzierende Industrie auch sehr dringend, weil ansonsten diese ganzen Containerverkehre teuer nach Niederbayern zu verbringen wären. Und wir brauchen wiederum die produzierenden Betriebe hier, damit wir diese Container anschließend wieder loswerden oder damit unsere Logistiker diese Container wieder rückführen können in den internationalen Seeverkehr sozusagen. Und da, das ist ein bisschen eine Besonderheit hier in Niederbayern, dass das so gut funktioniert. Die Infrastruktur rund um Digitales ist sicherlich gegeben, war allerdings lange Zeit ein Thema, war also nicht immer ganz einfach. Wir haben uns da über längere Zeit schon immer etwas behelfen müssen, auch mit leistungsstarken Funkstrecken zum Beispiel. Das ist heute jetzt aber, Gott sei Dank, gehört das heute der Vergangenheit an. Es ist also nicht mehr notwendig. Wir haben heute eine anständige Anbindung. Genau. Was also wirklich eine Katastrophe ist, ist schlicht und ergreifend das Handynetz. Also die mobile Infrastruktur, also sprich was Basisstationen angeht, auch Themen wie ja, auch IoT-Basisstationen und so weiter. Das ist tatsächlich in der Region etwas schwach ausgeprägt. Das ist, glaube ich, auch bekannt und das ist auch ein Problem.
Sie haben vorhin schon die Bildungseinrichtungen, die Hochschulen angesprochen. Können Sie da vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie da die Kooperation insbesondere aussieht und wie Sie sich als Unternehmen da vielleicht auch einbringen?
Ja, also wir haben seit Anbeginn an eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis gepflegt mit Technischen Hochschule in Deckendorf. Das lag vielleicht auch daran, dass die Dekane dieser Hochschule Physiker waren und ich bin selber auch Physiker und von daher hat man da meistens auch ein bisschen einen Draht und eine Gesprächsbasis und das hat sich jetzt lange auch so fortgesetzt. Erst seit heuer haben wir jetzt an der Technischen Hochschule in Deckendorf einen Dekan, der nicht mehr Physiker ist. Und von daher hatten wir also immer schon mal von der Seite her ein ganz gutes Verhältnis. Aber darüber hinaus war es so, dass für die Technische Hochschule schon sehr früh verwendet hatten, um spezielle Aspekte zu unseren Produkten oder zu Entwicklungsthemen zu analysieren, zu verproben, zu testen. Wir haben die Labore genutzt, wir haben Prüfaufträge gegeben und haben dann aus den Resultaten dieser Prüfungen dann gelernt. Das war also was wir schon immer gemacht haben. Und vor einigen Jahren ist dann die Situation die gewesen, wir hatten immer ein sehr enges Verhältnis mit der Technischen Universität Graz zum Thema Elektrochemie. Und da ergab sich die Möglichkeit, dass einer der Professoren hier eben nach Niederbayern kommt. Und wir haben dann damals auch mit der Hochschule Deckendorf gesprochen, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, einen Lehrstuhl oder beziehungsweise ein Forschungsinstitut an der Hochschule Deckendorf anzusiedeln. Und das ist auch positiv beschieden worden. Und dieses Institut kam dann nach Plattling. Und seit der Zeit sind wir mit der THD sehr eng und in sehr vielen Projekten miteinander verwoben. Das ist so, und da bin ich ja sehr glücklich drüber, weil auch also der Professor, der da aus Graz kam, war uns natürlich bekannt und ist ein ausgesprochen, sagen wir mal, guter Mann mit ausgesprochen gutem Fachwissen, den wir da in unseren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten immer mit einbeziehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Darüber hinaus akquirieren wir auch sehr, sehr viele unserer Ingenieure über die Hochschule in Deckendorf und natürlich auch in Landshut.
Gibt es denn für Sie am Standort bestimmte Förderungen, die Sie gerade als großes Unternehmen sehr schätzen? Also auch von Seiten der Politik sozusagen?
Also ich würde mal sagen, es werden uns von der Seite der Politik keine Steine in den Weg gelegt. Die Stadtpolitik genauso wie die Kreispolitik ist uns wohlgesonnen und wir fühlen uns da auch in ganz guten Händen. Förderung, glaube ich, kommt jetzt, also wenn Sie jetzt eine monetäre Förderung ansprechen, haben wir da, glaube ich, aus dem Landkreis oder der Stadt nichts. Ich denke, das wäre auch so, als würde der Schwanz mit dem Hund wackeln. Entschuldigung, der Hund mit dem Schwanz wackeln. Oder wie ist das? Na, der Schwanz mit dem Hund wackeln. Das wäre sicherlich auch nicht sinnvoll. Aber wir haben über die Bayerische Forschungsstiftung zum Beispiel Projekte. Und da läuft auch das eine oder andere, ja, durchaus.
Wenn wir nochmal so ein bisschen über Herausforderungen sprechen, gibt es da etwas neben den kleineren Sachen, über die wir schon gesprochen haben, gibt es da etwas, worüber Sie aus der Historie des Unternehmens sprechen können, wo Sie sagen können, wie das dann auch tatsächlich am Ende gelöst wurde?
Also wenn Sie Herausforderungen ansprechen, die ich aus der Historie betrachtet erwähnen möchte, dann kann ich Ihnen sagen, was historisch einmalig ist, ist diese extreme Flut der Bürokratie, die über uns hereinbricht. Sowas gab es noch nie in der Geschichte des Unternehmens, gab es sowas nicht. Wir sind jetzt im 60. Jahr, wir haben auch gerade unser Jubiläum gefeiert. Und in diesen 60 Jahren haben wir sowas noch nicht erlebt, was uns derzeit trifft. Also das sind also quasi am laufenden Band neue Regulatorien, die wir zu erfüllen haben, sowohl im kaufmännischen Bereich als auch im technischen Bereich, als auch im Bereich Soziales und Ökologie. Es sind unglaubliche Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß noch nicht, wie wir die lösen. Und ich weiß auch nicht, wie das andere Unternehmen lösen werden. Und das ist auch eines der großen, meiner Meinung nach, einer der großen Gründe, warum derzeit so viele Firmen sich eben nach wie vor nicht nach Europa oder nicht nach Deutschland orientieren. Ja, das ist also ein großes Problem, vor dem wir alle momentan stehen.
Was würden Sie sich da wünschen, auch gerade von Seiten der Politik an Unterstützung, dass das besser wird?
Also ich würde mir von der Politik wünschen, dass die Politik das macht, was sie tun soll, nämlich eine Umgebung schaffen, in der wir wirtschaften können. Momentan tut sie das nicht. Momentan versucht man, weltpolitische Probleme auf den Schultern der Unternehmen auszutragen. Und das wird nicht funktionieren. Wir werden nicht in der Lage sein, über ein Supply Chain Law die Arbeits- und Lebensbedingungen in anderen Ländern zu verändern. Das wird so nicht funktionieren. Es erscheint mir so, als greift die Politik, weil sie selber in der Verhandlung scheitert, einfach darauf zurück und sagt, das sollen jetzt immer die Unternehmen Unternehmen klären und die sollen jetzt gefälligst von ihren Handels- und Geschäftspartnern einverlangen, dass sie sich so verhalten, wie wir das gerne in Europa möchten. Und das ist ein völliger Unfug. Also sowas ist ja, das, ich weiß gar nicht, das ist ja, da verschlägt es mir die Sprache eigentlich. Ja. Und bei ganz vielen Regulations ist es heute so, dass man gar nicht mehr genau weiß, wie man sich verhalten soll. Das ist der Interpretationsspielraum extrem weit. Früher war es so, woher kommt denn das ganze Thema Normung und Regulations? Kommt ja eigentlich daher, dass wir einheitliche Regeln schaffen, damit wir in Europa einheitlich, gleich und einfach handeln können. Und heute haben wir den Spieß umgedreht. Heute ist es so, dass wir Regulations bekommen, da wissen wir gar nicht, wie wir die zu erfüllen haben, was wir da zu leisten haben, was da zu tun ist. Das hindert uns. Das konterkariert genau die ursprüngliche Idee des Themas, ja, und das ist einfach politisiert worden. Das ist, dass man versucht heute Dinge, die man politisch nicht so leicht mehr irgendwie in den Griff bekommt, einfach über Regulations der Wirtschaft hinzuschmeißen. Und das funktioniert aus meiner Sicht gar nicht. Und die Politik ist da also zwingend, dringend aufgefordert, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren und eine andere Politik zu machen, die sich wirklich wieder darum kümmert, dass man vernünftig handeln kann, vernünftig wirtschaften kann, auch vernünftige internationale Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten kann. Das wäre sehr, sehr viel wichtiger und das ist was, was auch kommen muss. Das kann jetzt leider Gottes weder der Landkreis noch die Stadt was dafür. Das wissen wir auch und wir sagen das auch zu den lokalen Politikern, wenn die bei uns sind, immer wieder ist es, ich kann jetzt da nicht dem Bürgermeister oder dem Landrat was vorwerfen. Das ist nicht das Thema. Aber insgesamt unseren Politikern in Europa muss man da schon was, also muss man wirklich sagen, das ist wirklich, also nicht nur in Europa zum einen und in Deutschland zum anderen ist also schon eine katastrophale Fehlleistung, würde ich jetzt mal sagen, der Politik momentan zu spüren.
Wenn wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen und quasi die Glaskugel ein wenig rausnehmen. Welche Wachstumspläne haben Sie denn insbesondere auch am Standort?
Ja, wir haben eigentlich, muss ich Ihnen sagen, blicken wir sehr optimistisch in die Zukunft. Wir haben zwar momentan natürlich etwas, eine getrübte Sicht aufgrund der doch recht mageren Rahmenbedingungen oder volkswirtschaftlichen Kennzahlen, in denen wir uns momentan bewegen, aber ich denke, wir sind in der Lage, da einigermaßen durchzusteuern mit allen Raffinessen, die wir da aufbieten können, mit guten Produkten, mit innovativen Lösungen, auch mit Kostenstrukturen, die spannend sind und damit auch für den Kunden attraktiv sind, werden wir also uns mit aller Kraft dagegen stemmen, uns da in diesen Strudel der schlechten Nachrichten hineinziehen zu lassen. Also insofern blicken wir jetzt nicht ganz so pessimistisch nach vorne, wie das jetzt vielleicht manch anderes Unternehmen macht. Und ich bin also schon zuversichtlich, dass wir auch weiter wachsen. Wir sind in den letzten Jahren allerdings schon wirklich stark auch gewachsen, gerade auch am Standort stark gewachsen. Und es ist schon so, dass das Wachstum der Einhell-Gruppe natürlich auch stark durch Expansionen in anderen Märkten erfolgt. Das wird jetzt nicht nur hier in Landau stattfinden, aber es ist so, dass auch jedes Wachstum, das im internationalen Kontext stattfindet, seine Spuren hier in Landau hinterlässt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir auch weiterhin mit einer vernünftigen Rate hier in Landau wachsen werden. Und wenn ich von einer vernünftigen Rate spreche, dann ist es irgendwo zwischen 8% und 12%, was wir jährlich so üblicherweise wachsen. Alles, was wir schneller wachsen, ist nicht üblich. Und alles, was wir langsamer wachsen, ist jetzt auch nicht angestrebt, sagen wir mal so.
Wenn wir zum Abschluss nochmal einen Wunschzettel sozusagen uns herausnehmen, was können denn gerade Unternehmen wie Ihres, wenn Sie sich mal Ihre quasi Mitunternehmer im Landkreis anschauen, was können denn Unternehmen in ihrer Größe auch machen, um den Landkreis noch attraktiver zu machen, um ihn auch für die Zukunft zu formen und zukunftssicher zu gestalten?
Also ich glaube, was wir machen und machen können, ist attraktive Arbeitsplätze bereitstellen. Und das ist auch das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir auch in der Zukunft machen werden. Wir sind sehr technologieoffen und wir werden als Unternehmen auch zukünftig immer wieder modernste Technologien adaptieren und einbauen in unsere Produkte und in unsere Dienstleistungen und unsere Prozesse. Und insofern glaube ich, dass wir auch nachhaltig spannende Perspektiven für Arbeitnehmer bieten. Das ist das, was wir als Unternehmen leisten können. Was wir, glaube ich, als Unternehmen auch leisten können, ist, dass wir das Ganze umweltverträglich und sauber machen. Auch das machen wir. Also wir haben ein sehr großes Augenmerk darauf, dass das Ganze umweltverträglich und sauber abläuft. Schon seit vielen Jahren, glaube ich, kann man sagen, also auch wenn wir das jetzt nicht laut nach außen tröten, haben wir kaum Emissionen am Standort und versuchen uns wirklich auch ökologisch zu verhalten, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch zu verhalten, damit die Mitarbeiter, die hier vom Hof gehen, auch am Abend sagen können, hey, also ich sitze jetzt nicht in irgendeinem Betrieb, der da als Dreckschleuder fungiert, sondern der halt attraktiv ist, auch dahingehend, dass ich weiß, dass wir eben unser Lebensumfeld hier nicht irgendwo stören oder kaputt machen. Ja, das ist also was wir auch machen. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich immer nur sehr punktuell. Ja, also es ist, glaube ich, so, dass wir als Steuerzahler in die Region sehr viel beitragen und dass wir damit eigentlich der Politik auch die Möglichkeiten geben, gestalterisch zu handeln. Und es ist da schon auch die Politik ein bisschen aufgefordert, diese Aufgabe wahrzunehmen, sowohl kulturell als auch sozial. Ist es schon die Aufgabe aus meiner Sicht der Politik, die Region zu prägen. Und wir machen dann da auch gerne mit. Aber es ist nicht so, dass wir als Unternehmen, das wäre, glaube ich, auch falsch verstanden, wenn wir als Unternehmen versuchen würden, die Gesellschaft hier aus dem Unternehmen heraus zu prägen. Das ist, glaube ich, auch, wäre nicht unser Selbstverständnis. Es ist auch nicht sinnvoll, das zu tun. Wir leben eigentlich von der Prägung der Gesellschaft hier und nehmen die mit in das unternehmerische Handeln.
Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und für das Gespräch und dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Sehr gerne, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.